Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 24. März 2023. Dominik Feusi und Markus Somm. CS, UBS natürlich immer noch das grosse Thema. Aktienkurs von der UBS heute Morgen unter Druck. Was sind die wichtigsten, neuesten Einzelheiten, Dominik?
Ja, du sagst es, Börsen nervös, auch eben, weil auch an der Börse das Gerücht umgeht, dass Kundengelder immer noch abfließen, sind nicht mehr so stark, aber es gibt da immer noch offenbar einen Bereinigungsbedarf. Wir haben es gestern bei Bern einfach kurz thematisiert und erklärt. Dann, weiss ich, da in Bern schafft man fieberhaft an dieser Sonderbotschaft, die es braucht, oder, für die Sicherheit, wo der Bund ja die Bürgschaft, die er sozusagen gegenüber der Nationalbank übernimmt und für die 9 Milliarden, wo der Bund auch Verlust decken bei der UBS, wenn der Verlust grösser ist als 5 Milliarden aus der Fusion. Da wird fieberhaft geschafft. Das sollte nächsten Mittwoch auch im Bundesrat kommen. Weitere Details kommen dann sicher noch möglicherweise schon im Bundeshausbriefing von heute Nachmittag.
Genau, und weiterhin gibt natürlich auch zu sprechen, ja, die jüngste Geschichte von der CS. Der Blick hat jetzt einmal entdeckt, dass der Verwaltungsrat nicht so divers ist, wie das eigentlich auf den ersten Blick aussieht. Was hat der Blick da herausgefunden, Dominik?
Ja, also, er ist ein bisschen der Letzte, aber er bringt es auf den Punkt. Das ist auch cool beim Blick, oder? Also, die beiden Journalisten, Christian Kolbe, sehr ein erfahrener Wirtschaftsjournalist, und Sarah Frattaroli, die haben herausgefunden, der Verwaltungsrat ist eben nur auf dem Papier divers gewesen, oder? Es hat Asiaten gehabt, es hat verschiedene Hautfarben gehabt, unterschiedliche Geschlechter und Herkunftsländer. Aber das bringe ich eben wenig, wenn sämtliche Verwaltungsratsmitglieder die gleichen Einstellungen teilen und der Blick sagt, was die Einstellung ist. Nämlich offensichtlich die Aussicht auf hohe Gewinne auf Kosten des Risikomanagements.
Ja, genau. Und was man auch muss sagen, ist einfach, wenn man den Verwaltungsrat anschaut, das sind 12 Leute. Ja, die meisten, muss ich jetzt ehrlich sagen, kennt man praktisch nicht. Es sind sehr viele Ausländer, wo man noch nie etwas davon gehört hat, ob sie qualifiziert sind oder nicht. Keine Ahnung. Der Bezug zu unserem Land 0,0. Schon die Staatsbürgerschaft ist interessant. Es sind eigentlich nur zwei Schweizer. Der eine ist der Axel Lehmann, also der Präsident, und der andere ist ein Agronom. Dann haben wir 3 Doppelbürger und 7 Ausländer und 7 Frauen, also eine Frauenmehrheit in dem Verwaltungsrat. Also der grösste Versagerrat, so hat mir das mal wieder Swissair gesagt, und jetzt kann man das auch jetzt eher sagen. Der Versagerrat, wo 166 Jahre alte Bank versenkt hat, ist schon sehr eigenartig zusammengesetzt gewesen. Oder wenn man das vergleicht mit einem Verwaltungsrat vom, ja, sagen wir jetzt mal, das Jahr 2000, wo der Rainer Guth noch Präsident war, durchaus eine Figur, wo man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber immerhin, also damals ist das Who is Who von der Schweizer Wirtschaft, da sind Leute drin gewesen, wie ein Fritz Gerber, Chef von der Roche, da ist drin gewesen, der Helmut Maucher von der Nestle, also das sind alles absolute Spitzenleute gewesen. Jetzt kann man sagen, ja, das ist alles Filz und so weiter, glaube ich nicht, vor allem sind sie einfach kompetent gewesen. Und wenn man mal schaut, eben der Verwaltungsrat-Typ von der CS, ist eigentlich also schon ein Debakel, was die Zusammensetzung betrifft, zeigt auch ein bisschen, was Prioritäten gewesen sind von dieser Gesellschaft. Man hat vor allem geschaut, dass man gut aussieht. Eben Diversity, ganz wichtig, 7 Frauen, ganz viele Ausländer. Und eben auch wirklich alle ethnischen Herkünfte sind da zu vertreten gewesen. Aber ob sie wirklich kompetent gewesen sind oder nicht, das ist nicht im Vordergrund gestanden.
Nein, das ist offensichtlich nicht im Vordergrund gestanden. Und das ist halt wirklich das Problem. Oder bei einer Bank, wo muss ja der Verwaltungsrat eigentlich vor allem aus Leuten aus dem Geschäft bestehen, zum Beispiel ehemalige CEOs. Ja, warum ist eigentlich nicht ein Herr Grübel dort gewesen? Oder hat man den, gut, vielleicht hat man ihn gefragt und er hat abgelehnt, er will mit dem nichts mehr zu tun haben. Aber es gibt an sich genug Leute in dem Land, mit dieser grossen Bankentradition, die etwas vom Banking, wo etwas von der Schweiz verstehen und wo man könnte in so einem Verwaltungsrat tun. Also von dem her hat man einfach ein bisschen den Eindruck, man hat da Leute gesucht nach irgendwelchen Schablonen, es muss noch eine Asiatin sein oder irgendwie so. Und klar, dann findet man so Leute und dann werden die, das ist halt ein bisschen das Problem in der Aktionärsdemokratie, dass sehr oft die Vorschläge dann einfach abgeknickt und in den Verwaltungsrat gesetzt werden.
Mit Demokratie hat das natürlich auch nicht mehr sehr viel zu tun.
Genau.
Das sind zum Teil grosse Pensionskassen von Amerika, die auch keine Ahnung haben von der Credit Suisse, oder es ist Katar oder es sind Saudis, wo wahrscheinlich die einzelnen Verwaltungsräte auch nicht wahnsinnig beurteilen können. Also, man sollte mal aufhören mit dem Schrott mit Quoten und Diversity und einfach wieder darauf achten, sind die Leute gut, sind sehr gut, sind das Spitzenleute, haben die auch ein Netzwerk, das uns könnte helfen, die Krise. Ich meine, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, hat man jetzt gesehen in den letzten Wochen, die CS. Also erstens einmal weiss ich aus relativ guter Quelle, dass die CS eigentlich bis am Sonntag nicht hat wollen eingesehen, dass sie eigentlich ein ernsthaft grosses Problem haben. Und zweitens haben sie jetzt auch nicht das Netzwerk gehabt, wo sie zum Beispiel andere Banken hätten können auffordern, hey, könnt ihr uns helfen, machen ihr ein Angebot und so weiter. Die sind eigentlich getrieben worden und das hat natürlich auch damit zu tun, dass man einen Verwaltungsrat hat, der überhaupt kein Netzwerk kann bieten offensichtlich. Also, wir haben es gesagt, das ist klar. Was noch interessant ist in dem Zusammenhang, der Thomas Matter, SVP-Nationalrat, hat eine neue Forderung gestellt. Dominikum, wo geht's?
Ja, er will eigentlich systemrelevante Firmen vorschreiben, dass die Mehrheit der Verwaltungsräte einen Schweizer Pass muss besitzen. Das ist ja noch nicht so lange, hat man das, die Regelung aufgehoben. Man hat dort aber auch noch das Domizil in der Schweiz dazugezogen damals. Er will das wieder einführen und ich glaube, es tönt auf den ersten Blick, der Pass macht doch nichts. Nein, aber es geht eben darum, dass Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte das Land verstehen, wo die Firma die Hei ist, wo sie im Fall von der Credit Suisse eben seit 1856 eigentlich daherkommt, die Geschichte verstehen, das Verständnis auch. Und dann natürlich, wenn systemrelevante Firmen am Schluss eben dann beim Staat müssen anklopfen, dann muss man eigentlich schon sagen, dann gehört eigentlich dazu, dass auf der Gegenseite auch Leute hocken, die mit dem Staat etwas zu tun haben.
Ja, das ist eine interessante Forderung, eben, weil du hast gesagt, wir haben die Regelung ja früher noch gehabt. Und zwar ist das gar noch nicht lang her, oder? Die Leute haben das Gefühl, ja, das ist sicher im Mittelalter gewesen. Nein, bis Ende 2007 haben die Mehrheit, da finde ich nämlich gar nicht so eine blöde Regelung, die Mehrheit von den Mitgliedern von einem Verwaltungsrat, von einer schweizerischen Gesellschaft, haben müssen aus Personen bestehen, die erstens, das ist nämlich interessant, das war eine Doppelbedingung gewesen, haben erstens müssen in der Schweiz wohnhaft sein, und gleichzeitig Schweizer Bürgerrecht haben.
Also sogar beides.
Dass du als Schweizer in Australien lebst, das wäre dann, da hättest du nicht zu der Mehrheit gehört. Und ich finde es ja vernünftig, die Mehrheit, man sagt nicht alle, sondern man sieht ja, alle, dass man ab und zu Spitzenkräfte braucht, die Ausländer sind, selbstverständlich, und die auch nicht in der Schweiz leben. Aber die Mehrheit müssen in der Schweiz wohnen und Schweizer sein. Und das ist erst Ende 2007 aufgehoben worden. Und übrigens auch ganz typisch, wie das heute alles in der Schweiz läuft und teilweise halt auch den Bach runtergeht. Man hat es einfach 2003, hat man das mit einem Kreisschreiben, hat das der Bund eingeführt. Und zwar hat er es zuerst geöffnet und das ist klar, hat einen Zusammenhang gehabt mit den bilateralen Abkommen, hat man gesagt, man weitet jetzt das aus auf EFTA und EU-Mitglieder. Also man kann auch eine Mehrheit haben im Bundesrat, im Verwaltungsrat, der besteht aus Schweizer und eben EU-Bürger oder EFTA-Bürger. Also es ist auch wieder so eine Regelung, wo man wahrscheinlich nicht viel überlegt hat, wo man einfach gesagt hat, ja, jetzt müssen wir halt uns auch anpassen an die EU. Wir gehören ja fast in die EU. Wir würden so gern zu der EU gehen. Wir würden auch EU-Bürger sein. Das ist ein bisschen die Haltung dahinter. Führt jetzt dazu, dass wir einfach die Leute haben aus Singapur und aus Taiwan und aus Amerika und aus Brasilien im Verwaltungsrat, wo alle keine Ahnung haben von dem Land. Und eigentlich geht es ihnen auch am A vorbei, solange sie gut verdienen. Und im Credit Suisse Verwaltungsrat hat man ja vor allem gut verdient. Man hat nichts müssen machen, aber man hat gut verdient. Also von dem her, durchaus ein Vorschlag, den man könnte mal diskutieren. Interessanterweise sogar die SP findet es gar nicht eine schlechte Idee.
Ja, das ist so. Das führt uns auch zum nächsten Thema. Am nächsten Mittwoch soll es im Bundesrat wieder über Europa gehen und Beziehungen von der Schweiz zu Europa sind Thema. Und offenbar hört man so ein bisschen erste Gerüchte, so ein bisschen, dass der Ignacio Cassis ein bisschen will vorwärts machen, also wieder, aber nur intern, also er will einfach wieder Berichte in Auftrag geben bei seinem eigenen Departement, bei verschiedenen anderen Departementen. Und heute ist ein interessantes Interview erschienen mit dem Urs Wietlisbach, Mitgründer von Compass Europa. Das ist die Pressure Group von Freddy Gantner und dem Urs Wietlisbach. Die hat eine wichtige Rolle gespielt, eigentlich, vor zwei Jahren, wo man das Rahmenabkommen, letztlich nicht eingeschwenkt ist auf Brüsseler Forderungen. Und dann hat man lange nichts mehr gehört. Jetzt ist die Organisation offenbar wieder da.
Genau. Also wahrscheinlich sind sie auch ein bisschen alarmiert, wie wir eigentlich auch, weil es ist wirklich grotesk. Der Bundesrat hat einmal beschlossen, wir tun die Verhandlungen mit dem Rahmen über das Rahmenabkommen abbrechen, weil wir nicht weiterkommen. Und jetzt, Gottverdeckel, jetzt meint das jeder einfach im Alleingang. Und leider haben sie den Bundesrat mit dem Ignacio Cassis, der sehr gut können manipulieren. Das ist ein bisschen mein Eindruck. Jetzt tut EDA im Prinzip die Verhandlungen wieder aufnehmen. Sie tun jetzt eben sondieren, machen immer mehr Druck. Man lässt sich schon wieder Terminpläne diktieren aus Brüssel. Es ist einfach grotesk. Und beim Interview von Urs Wietlisbach finde ich wirklich sehr gut. Der streicht einfach raus, was das Grundproblem ist. Das Grundproblem ist die dynamische Rechtsübernahme. Und das Grundproblem ist, dass der Europäische Gerichtshof abschliessend bei jedem Konflikt entscheiden kann. Und das Zweite ist einfach ein absoluter No-Brainer. Es gibt kein Land auf der ganzen Welt, das sich so auf so einen Schrott einlädt, weil es kann nicht sein, dass die Gegenpartei auch noch das Gericht kann stellen. Das geht so nicht. Das ist wie wenn man im Gerichtsprozess einen Staatsanwalt hat und den Verteidiger. Aber der Staatsanwalt ist eben gleichzeitig noch der Richter. Kunststück sind die Anklagten ein bisschen nervös, wenn sie vor dem Gericht stehen. Nein, es ist absurd. Und was ich auch noch interessant finde, ist das Interview, das unseren Lieblingsjournalisten Tobias Gaffhafer geführt hat. Der absolute Euro-Turbo von der Zürich-Zeitung. Und man merkt es eigentlich schon an der Frage her, dass er hat es eigentlich immer noch nicht begriffen, wo das Problem liegt.
Ja, natürlich ist das so. Und er ist Überzeugungstäter. Diesbezüglich haben wir schon ein paar Mal besprochen. Aber ich muss dich einfach bei etwas wirklich korrigieren. Das darfst du nie mehr sagen, dass die Schweiz die Verhandlungen abgebrochen hat, weil das stimmt nicht. Abbrochen hat die EU, das ist, gibt's mehrere Äußerungen vom Herr Sefcovic, vom EU-Botschafter in Bern, Mavro Michalis, oder? Die EU hat gesagt, 2018 hat sie gesagt, Verhandlungen sind fertig, entweder ihr nehmt das oder ihr nehmt es nicht. Und die Schweiz hat dann lang so ein bisschen noch sondiert und so, wie es halt der Cassis immer macht, völlig vergeben, rund um den Elefant im Raum, wo eben die Streitbeilegung ist und der Nachvollzug von EU-Recht. Und dann hat man irgendwann, Gott sei Dank, den Mut gehabt zu sagen, nein, wir gehen nicht nachher. Aber die Verhandlungen abgebrochen hat die EU. Und das Narrativ von der EU-Turbos, das müssen wir bekämpfen, dass nicht die Schweiz hätte abgebrochen, uiuiui, wie schlimm.
Ich finde aber, ja, du hast natürlich recht in der Sache, aber gleichzeitig muss man sagen, du hast es vorher auch erwähnt, der grosse Vorgang war eben, dass der Bundesrat endlich den Mut aufgebracht hat und Konsequenzen gezogen hat aus dem vorherigen faktischen Verhandlungsabbruch von der EU, wobei ich dem eben nicht Abbruch würde sagen, sondern es ist genau die gleiche Situation wie heute, dass die EU sich nie bewegt. Dass
sie ultimativ
in grundsätzlichen Fragen sich nie bewegt und immer so tut, als wären wir das Problem. Als wären wir völlig fantasielos, als würden wir uns überhaupt nicht bewegen. Und ich muss ehrlich sagen, die EU, wenn ihr das so nicht passt, die bilateralen Verträge, wie sie sind, dann tun sie doch künden, bitte. Tun sie endlich künden. Sie tun es nämlich nie künden. Weil für sie ist es eigentlich sehr gut. Und von dem her, hast du zwar recht, semantisch, es ist nicht ein Abbruch von der Schweiz und gleichzeitig muss man es ein bisschen rausstreichen, damit der Herr Cassis merkt, Kopfdeckel, der Bundesrat hat eigentlich beschlossen, wir machen da nicht mehr weiter. Es hat keinen Sinn. Und das EDA tut sich eigentlich meiner Meinung nach immer mehr futieren um den Entscheid vom Bundesrat und probieren einfach immer wieder, es ist wieder das Gleiche, wir reden wieder miteinander, wir reden und wir reden und wir reden und bis jetzt in diesen ganzen Sondierungsgesprächen ist kein einziger Vorgang zu beschreiben, wo die EU nur ein Jütteli sich bewegt hat. Also, es ist ganz ein grotesker, blöder Vorgang. Ich muss auch sagen, dass Ignacio Cassis ist auch, also, gibt kaum einen Bundesrat, der schlechter beraten ist als der Cassis. Ich glaube, man müsste den ganzen Stab vom Bundesrat Ignacio Cassis auswechseln, so schnell wie möglich, weil jetzt haben wir noch einen Wahlkampf. Ich meine, ist der übergeschnappt, jetzt noch ein EU-Thema zum Thema machen und im Freisinn wird die absolute, Entschuldigung, mein French, Arschkarte zu geben, dass sie die sind, die da mit der EU ums Verrecken noch etwas machen wollen. Ich verstehe das nicht.
Ja, es ist genau so. Also, man stelle sich vor, eben, die EU-Turbos, wo es ja eine Partei gibt, muss man sagen, oder? Kommt dort wirklich recht über. Und man würde dann, irgendwann im Mai, würde man ein Verhandlungsmandat im Bundesrat verabschieden und den aussenpolitischen Kommissionen zustellen. Das wäre ein absolutes Desaster, insbesondere für die FDP. Für die SP wäre es auch schwierig, aber die kann mit Hilfe von den Medien vermutlich die eigene Verklüftung, die sie haben bei dem Thema, letztlich ein bisschen durchstehen und so tun, als weil sie, können sie es allen ein bisschen recht machen. Die Grünliberalen, dort sehe ich auch nicht grosse Probleme, aber es ist wirklich ein Problem für die FDP, ein bisschen auch für die Mitte, aber die Mitte verliert ja vermutlich sowieso gemäss gestrigen Umfragen und die grosse Siegerin würde SVP heissen.
Genau, und es ist auch immer das, was natürlich die Agenda ist von den Medien und da müsst ihr jetzt einfach einmal hören, ihr Freisinnigen. Jedes Thema, wo die FDP und die SVP auseinanderbringt, sind die Themen, die von den Medien am stärksten gespielt werden. Man hat das gesehen bei der Neutralität, wo eigentlich ein Scheißthema ist, weil es einfach im Prinzip gar nicht wichtig ist, aber zu einem Konflikt führt zwischen der FDP und der SVP. Auch bei der ganzen Munitionsfrage haben wir gestern auch besprochen. Bei der Europäischen Union müssen wir gar nicht reden. Das ist das Thema, wo SVP und FDP immer gegeneinander aufbringt. Also es ist wirklich eine Agenda, wo die Medien vorgehen, wo die linken Medien vorgehen. Und ich will noch ein bisschen korrigieren, Dominik. Ich glaube, der SP würde es sogar helfen. Weil die SP bis zu den Wahlen wird ja nichts entschieden und die SP könnte sich dann wieder so darstellen, als wären sie europhil und das hätten ja geschafft, der Abbruch von, Entschuldigung, das ist hier genau. Verhandlungen, hätten die der SP wahnsinnig weh da, weil es hat eben genau die Zerrissenheit von der eigenen Partei zwischen den Euro-Turbo-Leuten, die ganze Fraktion ist ja eigentlich eher Euro-Turbo und den Gewerkschaften aufzeigt und das könnte es natürlich aussitzen bis zu den Wahlen und es würde wahrscheinlich helfen gegenüber den grünen Liberalen.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Und es ist ja dann erst, richtig hart wird es dann erst, wenn die Gewerkschaften wirklich aufstehen und sagen, nein, das wollen wir nicht. Oder? Der Pierre-Yves Maillard hat öffentlich gesagt, es geht ihm gar nicht um den Lohn im Detail, also um die technischen Fragen, sind es jetzt 8 Tage, wo man sich muss anmelden oder 3 oder 4 oder 27. Er hat mehrfach öffentlich gesagt, es geht mir darum, dass Lohnschutzpolitik in der Schweiz gemacht wird, wo er als Gewerkschaftsbund Präsident eben eine Verhandlungsmacht hat und referendumsfähig ist und so weiter. Aber das müsste er ja dann, er könnte den ganzen Sommer das eigentlich nicht mehr wiederholen, gross, oder? Sondern er könnte so tun, als würde er jetzt da mal mitmachen und erst dann, wenn das Verhandlungsergebnis, das dann so würde ausfallen wie das letzte, das man abgelehnt hat, dann würde er hinten führen kommen, Kasperli, ich bin immer noch dagegen.
Genau, und das wäre ja dann nach der Wahl und dann würde es der SP ja nicht mehr schaden, das ist klar. Genau. Und das Gleiche gilt ja auch jetzt bei der UBS-CS, da muss ich dir auch recht geben, wir haben ja am Montag ein bisschen darüber gestritten, die ganzen Vorwürfe jetzt von der SVP an FDP-Filz und so weiter, auch wenn das gestummen hat vor 15 Jahren und die CS, natürlich der Niedergang von der CS ist vor 15 Jahren eigentlich schon besiedelt worden, es hat gestummen und der Zürcher Wirtschaftsfreisinn, über da haben wir genug geredet, hat eine Rolle gespielt, aber jetzt muss ich auch sagen, erstens geht es jetzt bei der CS, UBS, Affären noch um viel mehr, nämlich wie geht es weiter mit der CS Schweiz? Gibt es da überhaupt noch eine Chance, dass man vielleicht gleich 2 Banken können behalten in der Schweiz? Und da ist sehr wichtig, dass FDP und SVP wieder kooperieren und deshalb ist alles, was die Vergangenheit betrifft und die Vorwürfe betrifft, bringt nichts und eben auch für die Wahlen bringt es nichts. Wir haben es gesehen, wir haben es gestern besprochen im Wahlbarometer, die FDP ist wieder am Trudeln, es geht nicht gut und es ist schade, dass sie das, was der Thierry Burkhardt vorgelegt hat, in dem, dass er einfach wieder mal bürgerlich geredet hat und bürgerliche Positionen gebracht hat, dass das schon wieder am Einbüssen sind, weil ich bleibe dabei. Eine FDP, die auftritt wie eine bürgerliche Partei, hat sofort 1,5% mehr in den Wahlen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn man natürlich mit der Susanne Vinzenz Stauffacher in den Ratswahlen zieht in St. Gallen, ja, dann kann man auch niemandem helfen. Gut, wir haben noch ein letztes Thema, das das Schweizer Fernsehen betrifft. Es geht um eine Moderatorin, die ein ganz kleines Kreuz. Kreuz ist ja, wie ihr vielleicht wisst, das Symbol vom Christentum. Und das Christentum ist die grösste Religion der Welt, aber das ist ja nicht mehr so wichtig. Gut, die hat jetzt also ein Kreuz gehabt. Und was macht SRF, Dominik?
Ja, SRF verbietet der Vasiliki Goutsiomitros, ich tue das hoffentlich richtig, einigermaßen richtig aussprechen, mein Griechisch ist schlichtweg nicht vorhanden. Ich gehöre zu der Generation, die das nicht mehr gemacht hat am Gymnasium. Sie sagen aber nein, es ist natürlich kein Verbot. Also nein, sondern wir halten es nicht für angemessen, weshalb wir darauf verzichten. Und wir tun es verlinken bei now.ch. Es ist so ein kleines Kreuzchen, wie sehr viele Leute auch haben. Und ich hoffe eigentlich, dass das eher ein Bekenntnis ist von dieser Journalistin. Das wäre überhaupt kein Problem.
Genau, im Gegensatz zu dir habe ich natürlich noch altgriechisch.
Also jetzt sag, wie heisst es?
aber ich kann jetzt gerade wieder sagen, selbst im altgriechisch kannst du es eben nicht aussprechen. Das ist ja die andere Mojenepe, Musa Politopon, Hosmala Polaplank, De Petro Jesieron, Ptolietro Ne Perse, Proponi, Gnastia Gai, Neon Ekno. Das ist der Anfang von der Odyssee. Hoffentlich habe ich es mehr oder weniger richtig wiedergegeben. Haben wir früher
noch
auswendig lernen. Aber es hat einem nicht geholfen, Neugriechisch richtig auszusprechen oder zu verstehen. Das war die grösste Enttäuschung von meinem Leben, gib es zu. In 6 Jahren habe ich Altgriechisch gelernt. Und, also, Entschuldigung, 6 Stunden pro Woche, hä? Also 6 Stunden. Wahnsinn. Und, nachher kommst du aufs Griechenland das erste Mal und hast das Gefühl, du könntest Kaffee bestellen. Und, geht gar nichts. Also, ich habe nichts verstanden und sie haben mich nicht verstanden. Ist eine Katastrophe. Aber es geht ja um viel, viel mehr. Und ich muss schon sagen, es ist einfach geschämig. Jetzt Kopfendeckel, das Land ist ein christliches Land. Nach wie vor, auch wenn sehr viele Leute atheistisch sind oder sonst irgendetwas. Aber letztlich, die ganze Tradition von dem Land ist es ein christliches Land. Und ist das so schlimm, wenn die Leute privat ihre Verbundenheit mit dem Glauben dokumentieren wollen? Hätte das gleiche Schweizer Fernsehen den Mut gehabt, einem Juden zu sagen, du darfst deine Kippa nicht tragen? Noch verreckter wäre es, wenn eine Frau gerne einen Schleier würde tragen, weil sie Muslima ist. Da hätte sie sich nie getraut. Aber auf Christen kann man reinprügeln und reingehen, als wäre das gar kein Problem. Das ist schon, also meiner Meinung nach, ein absoluter Fehlentscheid, wo man korrigieren kann. Es ist nämlich jetzt Wochenende und am Sonntag könnt ihr in die Kirche und könnt mal schauen, wie das in der Kirche läuft. Dort gibt es auch Kreuz. Und von dem her könnte es auch im Schweizer Fernsehen nach wie vor ein Kreuz geben. Übrigens möchte ich darauf hinweisen, dass Schweizer Kreuz auch ein christliches Symbol ist. Es ist wirklich eine alte, es ist ja ganz eine alte Fahne. Die Eidgenossenschaft ist ein altes Land, ist schon seit langer, langer Zeit der Republik. Deshalb haben wir auch so eine Fahne.
Ja, von welchem Kanton kommt sie her?
Du, das weiss ich jetzt nicht. Nein, welcher Kanton ist es? Ist es echt der Kanton Jura?
Es kann nur einer sein. Markus, es kann nur der Kanton Schweiz sein.
Gerbünden. Also, ihr wisst alle, der Dominik Feuz ist ein gottverdammter Kampfschweizer, der das verteidigt. Nein, das war Bern einfach am 24. März 2023. Dominik Feuz und Markus Sommer auf neberspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, tönt uns bewerten, tönt uns hoch bewerten, würde uns sehr freuen. Wir wünschen wirklich ein schönes christliches Wochenende. Sonntag nichts arbeiten, Sonntag in die Kirche gehen bitte. Und am Montag hören wir uns wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit.
Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.